Wenn man nach Eidlingen eingeladen ist, ist immer die Frage, was sagt man in Eidlingen? Da gibt es ja nichts Neues, was man sagen könnte. Oder es wäre ein Zufall. Und ich möchte einen Abschnitt aus dem Jeremia Kapitel 17 lesen und darüber etwas sagen, und zwar auf dem Hintergrund dessen, was man so mitgemacht hat die letzten 3 Wochen. Jeremia 17 von Vers 5 an bis Vers 11. Da heißt es, so hat der Herr gesprochen. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz sich vom Herrn abkehrt. Der gleicht einem kahlen Baume in der Steppe und wird nicht erleben, dass Gutes kommt. Nein, er muss in dürren Wüstenstrichen wohnen, auf dem Salzboden der unwirtlichen Heide. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der gleicht einem Baume, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln nach dem Bache hin ausstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt, und auch sein Laub bleibt grün. Auch in dürren Jahren ist ihm nicht bange und ohne Aufhören trägt er Früchte. Arglistig ist das Herz, mehr als alles andere, und verschlagen ist es. Wer kann es wohl ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um einem jeden zu vergelten nach seinem Wandel und wie sein ganzes Tun es verdient. Wie ein Rebhuhn, das Eier bebrütet, die es nicht gelegt hat, so ist ein Mensch, der Reichtum erwirbt, aber nicht auf rechtmäßige Weise. In der Mitte seiner Lebenstage muss er ihn widerfahren lassen, und an seinem Ende steht er da als ein Narr. Ja, da kam die Anfrage von Sambia. 3 große Gemeindeverbände wollten miteinander eine Generalversammlung halten über 3 Tage, und sie brauchten einen Redner von außerhalb, der mit internen Problemen nicht abgenützt ist. Ist immer so, wenn Kirchenkonferenzen sind, da spielt auch die Politik, die Kirchenpolitik, eine große Rolle. Und da ich völlig abseits der Szene bin als Ruheständler, dachte man, naja, den kann man einladen. Ruheständler hat sowieso Zeit, von dem, was läuft, versteht er nichts. Der hat nur eines Wort Gottes und das wollen wir. So kam ich also nach Sambia, in den südlichen Teil, Richtung Botswana. Sie werden sagen, wo ist Botswana? Südlich von Sambia. Einfach. Und wenn Sie wissen wollen, wo Sambia ist, Sambia ist nördlich von Botswana. Und auf der Seite ist Zimbabwe und obendran ist Kongo und links dran ist Angola. Also in dieser Ecke da unten. Ich habe nicht gewusst, ich dachte, es sei eine kleine Versammlung, es waren da 3.500 Leute, 3 volle Tage im Freien, alle übernachtet, verköstigt, jeder hat selber gekocht und so fort. Da war wirklich was los. Und ich war überrascht bei diesen armen Leuten. Man kann es nicht anders sagen, die haben ja fast nichts anderes, als was sie auf dem Leibe tragen. Auch die Prediger dort, ganz arme Kerle. Und der Auftrag war, von Gemeinde und Mission zu reden. Und da muss ich zuerst in der Bibel nachschauen, dass die Voraussetzung für Mission nicht Reichtum, nicht Wohlergehen, nicht Wohlstand ist, sondern der Glaube an Jesus und sonst gar nichts. Und darum habe ich auch mit Freimut darüber geredet, und das hatte ich nicht so schnell vergessen, habe mich tief bewegt neben anderen Dingen. Nachdem ich am Samstagvormittag gesprochen hatte, es waren ja keine Weiße da, außer noch 2 Missionare, die mich hergebracht haben, lauter Schwarze, da sagte der leidende schwarze Bruder, es bewegt ihn jetzt, doch die Frage zu stellen an diese Versammlung von 3.500 Leuten, die unter den Bäumen, unter den Zedern, so ähnliche Bäume waren, saßen, ob sie nicht bereit wäre, für die Sache der Mission, auch um ihre eigenen Leute in die Nachbarländer zu schicken als Missionare, bereit wären, von dem, was sie jetzt bei sich haben, zu opfern. Das geschah zum ersten Mal überhaupt in diesem Land. Es hat mich bewegt. Auf einmal sah ich einen Prediger, weil er zwei Paar Schuhe hatte, brachte er ein Paar Schuhe da vorne ans Rednerpult. Andere brachten eine Jacke, weil sie daheim noch eine hatten. Und so ging das fort. Und dann auf einmal dreht er sich rum und zeigte auf die, wo auf dem Podium saßen, immer auf die mit den roten Litzenhosen, die Obersten. Da sagte er, und ihr lieben Freunde wollt gar nichts opfern. Da bekam ich meine Krawatte los, die ich 14 Tage vorher in Japan gekauft habe. Das Hemd wollte ich nicht ausziehen, die Hose brauchte ich noch, und dann brachte ich die Krawatte. Aber es hat mich bewegt, nachher war ein Berg von Kleidern und Tüchern und Kopftüchern und Krawatten und Schuhen beieinander, wo die Leute, da wo keiner mehr wie 30 Mark im Monat verdient, geopfert haben, um Menschen zu helfen, damit sie andere ins Evangelium bringen. Habe ich ungeheuer bewegt. Da dachte ich, Manometer, bei uns ist immer drauf aus, der Glaube ist lebendig, wenn es uns gut geht. Wenn man das kriegt, was man wünscht. Und diese Leute, bewegt vom Wort Gottes, sie geben weiter. Und machten es fröhlich, mit Freuden. Die leidenden Brüder waren baff erstaunt. A, dass sie selber jetzt was rausrücken müssen. Und B, dass die Leute überhaupt reagieren. Da dachte ich, die Gemeinde Jesu in der Welt ist eine eigenartige Größe. Vorher war ich 6 Wochen in Japan zum Dienst. Viele Grüße auch von Bruder Beck, der ja nächsten Sonntag schon wieder da ist. Wo die Leute im Überfluss leben. Und nun da und ein paar Tage später war ich bei den Buschleuten in der Kalahari. So völlig anders, die überhaupt nichts haben, die von den Bauern dort mit 10.000, 20.000 Hektar Land als Abart von Tieren behandelt werden. Und dort ist Gemeinde Jesu genauso. Und das alles mitgemacht. Und nun komme ich zu dem, warum ich den Text habe. Mitgemacht, weil ich die ganze Zeit, nach den 6 Wochen Japan-Dienst, war ich 8 Tage im Bett und dann ging ich nach Afrika. Bin die ganze Zeit in Afrika am Rande des Kreislaufs entlang geschlittert. Jeden Morgen aufstehend, Herr, kann ich heute oder kann ich nicht? Jeden Abend ins Bett gehend, langs für die Nacht. Und da kam die Frage an mich heran, was heißt denn eigentlich dem Herrn vertrauen? Die Frage, ist mein Glaube eine Phase? Aufgebaut auf dem Gutgehen, auf der Erfüllung meiner Wünsche, auf dem Abspulen meiner christlich-pietistischen Frömmigkeit? Auf was ist mein Leben denn eigentlich gebaut? Die Fragen bewegten mich in der Kalahari, weil ich ja nicht mehr laufen konnte. Und wenn man dort mit Missionaren zusammensitzt und den Buschleuten arbeiten, die so bitterarm wohnen als Missionare, um den Leuten den Zugang nicht zu verderben zu ihnen. Da habe ich denken müssen, ernst, ist dein Glaube wirklich so, wie du da und predigst? Oder lebst du ihn eigentlich unter 100 Bedingungen? Und da komme ich auf diesen Text. Warum? Der Jeremia, der Prophet, drückt in diesen Versen, die sie alle so gut kennen, gesegneter Mann, verfluchter Mann, da legt er die Grundregel, nach der Gott handelt bei seinem Volk, fest. Und die Grundregel greift auf das erste Gebot zurück, das den ungeteilten Gehorsam des Glaubens an Gott fordert. Gott, was habe ich für ein Gottesvorstellung? Und im schroffen Gegensatz werden die Menschen, die auf Gott vertrauen, den Menschen, die auf Gott nicht vertrauen, gegenübergestellt. Und wenn man da jetzt so in der Wüste war, im größten Sandgebiet der Welt, das ist die Kalahari, dann versteht man den Jeremia, der gleicht einem kahlen Baum, einem Wacholderstrauch in der Steppe. Er muss in dürren Wüstenstrichen wohnen, auf dem Salzboden der unwirtlichen Heide. Dort in Botswana, die gibt es zig Kilometer lange Salzwüste, wo man mit dem Lastauto drüber fahren kann, sofern es nicht geregnet hat, wo man dann ersäuft. Und der sich auf den Herrn verlässt, Der hat grüne Blätter, obwohl alles drumherum verdorrt ist. Also die Frage ist doch letztlich hier in unserem Text, und die hat mich bewegt, darum habe ich den Text, mich bewegt, was heißt es, Gott als Vater in Christus zu haben? Oder was heißt das für mich als Christ, Gott zu sagen? Eine letzte Existenzfrage. Luther sagt sehr deutlich in der Erklärung des ersten Gebotes, Glaube heißt an Gott hängen in jeder Situation. Und diese Grundentscheidung wird hier gefordert. Er sagt, gesegnet ist der Mann, der in jeder Situation nichts zu bieten hat, gar nichts, sondern nur eines hat, an diesem Gott zu hängen, koste was es wolle. Versteht er? Auch nicht zu hängen auf seiner Überzeugung, wie stark sein Glaube ist, sondern nur zu hängen am Erbarmen, an der Fürsorge, an der Liebe, an der Zuwendung, ja, an der Verheißung Gottes. Und das fällt mir so schrecklich schwer, so gar keine Voraussetzungen zu bringen, so gar nichts vorweisen zu können, so gar nichts einbringen zu können in die Gemeinschaft mit dem Herrn, als zu sagen, erbarme dich doch mal. Bring mich doch durch. Ich hab doch sonst niemand. Wenn man dann so am Feuer sitzt, in der Kalahari-Wüste über sich, das Sternenzelt bekannt um einem herum, die man mehr oder weniger kennt, da hat man wirklich niemand mehr. Sondern das kommt die Frage, was bedeutet dir jetzt Gott? Interessant, dass hier in unserem Text Vers 9 dazugehört. Wir sind immer veranlagt, Vers 5 bis Vers 8 für sich separat zu lesen. Aber der Vers 9 gehört halt auch dazu in der Vers 10. Arglistig ist das Herz. Mehr als alles andere und verschlagen ist es. Wer kann es ergründen? Der Jeremia kennt die Menschenherzen, Gott kennt die Menschenherzen. Er weiß genau, dass wir es auch wissen, dass unser Herz manchmal hin und her schwankt zwischen dem Vertrauen auf Menschen, dem Vertrauen auf Gott. Es ist ja gar nicht immer so eine klare Sache, allein Gott. Ist leicht zu sagen, aber oft schwankt das Herz hin und her, bald da und bald dort Zuflucht suchend, sogar in der eigenen Leistung des Gebets Zuflucht suchend. Ja, und wenn man dann ins Bett sinkt und gar nicht mehr beten kann, wenn man gar nicht mehr die Kraft hat, wenn man am Ende ist, da kann man nicht mal sich auf sein Gebet mehr verlassen, wenn man es nicht mehr kann. Man kann sich nicht mal auf das Glaubensgefühl verlassen, sondern nur noch auf den Herrn, auf seine Zusage. Und er sagt in Vers 9 die Antwort dazu, das Herz ist undurchschaubar. Unser eigenes Herz macht uns doch manchmal zu schaffen, weil es mal so und mal so hin und her taumelt. Manchmal staunen wir über unsere eigenen Empfindungen, über unsere eigenen Gefühle, auch im Glauben, man täuscht sich am eigenen Herzen. Wir verstehen unser Herz oft nicht, auch nicht bei anderen Leuten. Aber es heißt hier, er, der Herr, erforscht das Herz und prüft die Nieren, um einem jeden zu vergelten nach seinem Wandel. Bin ich froh, dass das Neue Testament gibt, dass das nicht der Schlusspunkt ist, sondern dass mehr kommt im Neuen Testament. Zu vergelten. Nein, Gott will doch nur eines. Und ich lese zur Zeit den ersten Könige, da kommt doch laufend vor mit ganzem Herzen und ganzer Seele eine dauernde Wiederholung. Das ist das Anliegen Gottes. Er will in dem, wo Glauben bis ans Äußerste gefordert wird, wenn man nichts bringen kann, da will er eigentlich, dass wir mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, innen drin, in unserer tiefsten Motivation an ihm hängen, an ihm allein. Seht ihr, sonst sind Menschen, sagt unser Text, wie Rebhühner. die fremde Eier ausbrüten. Und wenn die gelegt sind, wenn sie ausgebrütet sind, dann haut diese ausgebrütete Jungschar ab, weil die ja gar nicht zu den Rebhühnern gehört. Dann sitzen sie da ausgebrüht und haben nichts mehr. Es entgleitet ihnen unter den Fingern. So ist's, wenn das Herz wankelmütig auf den verschiedenen Seiten schwankt. Am Schluss hat man gar nichts mehr. Das greift ja auch der Jakobus auf, das wissen wir. Wie gut ist, wenn man das so liest, dass es in Hebräer 13, Vers 9 gibt, wo es heißt, es ist köstlich, dass das Herz fest werde durch Gnade. Das Herz fest werde durch Gnade. Das heißt eigentlich, fest werden heißt eigentlich fest wie ein Schiff, das am Anker liegt, vertäut. So verteut. Und zwar verteut heißt Gnade, an der Gnade verteut. Und Gnade ist im Neuen Testament das umfassendste Wort, um das Heilswerk und die Größe und die Zuwendung Gottes darzustellen. Ergo heißt es, das Herz ungeteilt auf Gott festzubekommen, hängt zusammen, wie viel ich mir Zeit gönne mit diesem Herrn. Mich zu beschäftigen, mit dem hängt es zusammen. Ein Herz wird fest, ein Herz wird von ganzem Herzen und von ganzer Seele auf den Herrn orientiert, wo die Gnade spricht, das Heilswerk Jesu, was er getan hat, im Mittelpunkt meiner Betrachtung, im Mittelpunkt meiner Überlegung, im Mittelpunkt meines Trachtens steht. Da wird ein Herz fest. Und das geschieht über das Wort Gottes. Und über die Gemeinschaft, wie heute Mittag. Aber besonders über das Wort Gottes. Wo ein Christ im Wort Gottes daheim ist und bleibt, muss man immer gleich dazu sagen. Nicht nur eine Stunde am Sonntagnachmittag, sondern im Wort Gottes daheim ist, da wächst er in Verteutwerden wie ein Schiff am Anker. Er wird fest in der Gnade. Er wird nicht mehr mit dem Herzen hin und her geschaukelt, sondern bleibt auf eines orientiert, nicht äußerliche, gesetzliche Frömmigkeit, sondern Verwurzelung im Leben Jesu über das Betrachten, Jesu im Wort Gottes. Eine gefestigte Person. Und das heißt nie in der Bibel einer, der im Recht hat. Das heißt auch in der Bibel nie einer, der nie einen Fehler macht, sondern eine gefestigte Person ist einer, der hat ein einfältiges Herz. Und das heißt doch wörtlich, der hat eine Falte und ist auf Gott gerichtet. Das gefestigte Person. Und das heißt doch wieder für mich, Ernst, auch da, wo du am Rand entlangschleuchst und dich bei den Gastgebern entschuldigt, dass du kein ganzer Gerle bist, als Besuch, ist ja doppelt peinlich, dass da der Herr dabei ist, dein Herz festzumachen. Dass er da dabei ist, dir zu zeigen, du wirst nur fest, wenn du nicht fünferlei Stützen und Streben hast, sondern am Rande oder in der Fülle oder in der Kraft oder in der Freude oder was auch immer, an einem hängst und hängen bleibst, Jesus. Das habe ich gelernt in diesen Tagen. Um das geht es eigentlich. Es geht nicht so sehr um hunderterlei Bedingungen, sondern gehöre ich mit Leib und Seele, und will ich's. Und hänge ich an diesem Herrn. Also Entscheidung für Jesus muss zum Festwerden des Herzens, das heißt zum Vertrauen auf Gott in allen Situationen führen. Und es geschieht immer in der Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Das war der erste Teil. Und nun einige Gedanken noch zu drei Fragen, die im Zusammenhang mit dem berühmten Wort, das hier ja gelesen wurde, aufkommen. Die erste Frage lautet für mich, warum neigen wir so schnell dazu, Menschen zu vertrauen? Auf Menschen zu vertrauen. Als meine Schwiegermutter gestorben ist, da wurde das Elternhaus meiner Frau verkauft in Villingen. Und da wurde ja natürlich Erbe geteilt. Und nun war die Frage, was tut man mit dem, was man da bekommt? Und ein rechter Prediger ist ja in der Regel ein Novize in Geldanlagefragen. Da muss er wirklich Rat bekommen. Und ich ging auch zu einem, um Rat zu bekommen, bin prompt reingefallen. Sprich, leg's da und da an, habe ich angelegt, lass mir's lieber. Aber versteht ihr? Da habe ich denke mir so, und zu meiner Frau gesagt, mir hätte es am besten nur auf Sparkasse mit 3,5% tun, dann hätten wir es heute noch. Aber wie dem auch sei. Wir sind sehr schnell dabei, Menschen zu vertrauen. Warum tun wir das überhaupt? Es geht jetzt nicht darum, Menschen überhaupt nicht zu vertrauen, sondern auf Menschen zu bauen. Um das geht es hier. Wenn Menschen sichtbar sind und Gott nicht, ist ein Grund. Menschen sind um uns herum. Menschen können uns überzeugen, Menschen können uns Dinge deutlich machen. So überzeugen, dass man sogar glaubt. Auch wenn es nachher nicht stimmt. Ich denke an den Thomas. Der hat gesagt, natürlich glaube ich an Jesus, aber erst wenn er mir zeigt, dass es wirklich gestimmt hat. Dass ich meinen Finger reinlegen kann. Und Jesus war ja so barmherzig und hat ihm die Chance geschenkt. Menschen sind sichtbar. Darum liegt es in der Natur der Sache, dass wir sehr schnell dazu neigen, besonders auch gläubigen Menschen, zu vertrauen, auf sie zu bauen. Und wundern Sie sich nicht, wenn Gott es zulässt in Ihrem, meinem Leben, dass wir an Mitchristen enttäuscht werden. Gott lässt es zu, damit wir merken, es sind Brüder und Schwestern, auch wenn sie mich enttäuschen, aber unser Halt ist nicht der Mitbruder und die Mitschwester, sondern ist der Herr. Heute Morgen war ich im Gottesdienst in Damsheim drüben und da verabschiedete ich einige Leute, die ich kannte, und da weinte jemand bitterlich. Gleichzeitig weiß ich in meinem Kopf, ich habe zuerst gefragt, wo ich heimkam, wer ist krank in der Gemeinde? Der Bruder, er muss morgen zur Operation. Krebs schon mal operiert, es geht weiter. Die Frau muss zur Nachuntersuchung, bösartig. Da kommen die Tränen. Wie gut ist da, wenn man einander tröstet, indem man auf den Herrn verweist. So wichtig Professoren sind. So wichtig Ärzte sind und man sie gerne in Anspruch nimmt, und das geht's überhaupt. Aber dass wir dahindurch doch andere trösten helfen, indem sie über Menschen hinausschauen auf den Herrn, der das Morgen, das Übermorgen und das heute in der Hand hat. Ein zweiter Grund, meine ich, warum wir so leicht Menschen vertrauen, weil Menschen scheinbar Verständnis für mich haben. Und weil der ja in der gleichen Situation sein könnte wie ich. Er ist ein Mensch, der berührbar ist, der körperlich da ist, mit Fehlern und Schwächen. Das macht ihnen uns nahe, ob wir wollen oder nicht. Und noch ein Grund, warum Menschen schnell vertraut ist, weil sie erreichbar sind. Man kann sie anrufen. Man kann mit ihnen Kontakt aufnehmen. Es ist also alles greifbar in diesem Bereich. Darum sind wir sehr schnell dabei, Menschen zu vertrauen, auf ihn zu setzen. Nun, dass Sie mich nicht falsch verstehen, das schließt nicht aus, dass wir Brüder und Schwestern fragen um Beratung, um Seelsorge, um Hilfe bitten. Das ist wieder was anderes. Und jede Seelsorge und Hilfe, die gut ist, wird immer auf Jesus hinweisen, immer. Neben allem fachlich-sachlichen Können, immer. Sonst ist keine Seelsorge. Und nun die zweite Frage, die eigentlich noch mehr bewegt, ist die Frage, warum sollen wir denn Gott und nicht Menschen vertrauen? Warum Gott? Da gibt es eine Menge Gründe. Und es ist lapidar einfach und trotzdem sage ich, Menschen kommen, Menschen gehen. Gott ist ewig. Das macht mir heute noch zu schaffen. Mein geistlicher Vater im Glauben, ich wusste, dass er körperlich schwach geworden ist. Und nun bekam ich einen Anruf, er ist heimgegangen, könntest du die Beerdigung halten? Und ich fragte zurück den ältesten Sohn von ihm, könnte die Beerdigung nicht einen Tag verschoben werden? Ich bin gerade in den Tagen in Stockholm. Und dann könnte ich kommen, ihn beerdigen.
hätte ich doch nur Stockholm fahren lassen. Den letzten Dienst, dem Bruder, der mir den ersten Dienst in meinem Leben gab. Und Beistand, da jung bekehrt, wo jemand in meinem Dorf das Leben nehmen wollte wegen mir. Und der war dann bei mir und sagte, Ernst, du bleibst bei Jesus, gestorben wird nicht so schnell. Muss ich heute noch dran denken. Gestorben wird nicht so schnell. Er hat sich auch nichts getan, der andere Mensch. Er versteht er. Nun ist er weg, ist er fort, ich kann es nicht mehr nachholen. Menschen kommen und gehen, aber einer bleibt derselbe, unser Herr. Er verändert sich nie. Und wenn Sie zurückschauen in Ihr Leben, wie viele Menschen hat Gott in Ihr Leben hineingeführt? Und sie sind weg und sie sind da noch. Er bleibt. Er verändert sich nie, er ist immer dasselbe. Ein zweites, Menschen fehlen oft. Und Gott, im Philipper 1 heißt es, er vollendet sein Werk in uns, das er angefangen hat. Das ist das Tolle. Wir fehlen oft und Gott vollendet sein Werk in dir und in mir. Das gibt Freude, das gibt Mut. Darum wollen wir ihm vertrauen. Er bringt uns zum Ziel durch alles hindurch. Ein weiteres, warum wir Gott vertrauen und nicht Menschen. Menschen sind zeitlich und räumlich begrenzt, Gott nicht. Gott ist nicht begrenzt, da sitzt er doch im Flughafen in der Hauptstadt von Namibia in Windhoek. Und ich komme rein mit einem Privatflugzeug und der Mann sagte mir, ja, die sind eine Stunde nach uns in Windhoek. Hat völlig vergessen, dass dort Sommerzeit ist, also zur gleichen Zeit. Und ich sitze da am Flugplatz und habe meinen Vesper. Ich dachte, jetzt hast du noch 15 Minuten Zeit, das Flugzeug geht nach Johannesburg. Und auf einmal sagt er neben mir, einer neben mir, du, da wird was ausgerufen vom Flug nach Johannesburg. Und ich dachte, na ja. Und der ging und hat sich erkundigt für mich. Der wollte gar nicht mitfliegen. Und da ging er hin und kam zurück und sagte, komm schnell, du bist, glaube ich, der Letzte, auf den sie warten. Da bin ich schnell gesprungen, ist Glas fest eingesteckt, das kann man immer noch essen. Gell? Und ich kam noch mit. Da habe ich denken müssen, Mann, da ist Gott sogar in Windhoek bei diesem schwerfälligen, blödsinnigen Schwaben. Dass er das Flugzeug nicht verpasst. Vor lauter Essen, ist ja typisch schwäbisch. Da denke ich, Mann, was ist denn gut, einen Tag in Gottes Hände zu legen, an ihm zu hängen, dass er einen durchbringt. Er ist zeitlich und räumlich nicht begrenzt. Eine wunderbare Sache, das zu wissen, damit zu leben. Und wenn heute so schön Wetter ist, man fährt nach Eidlingen, die hintere Straße von Kalbwil, die vordere zu ist, und kommt so durch die Landschaft. Da muss man sagen, ist doch wunderbar, einen solchen Herrn zu haben, auch in ihrer und meiner körperlichen oder sonstigen Situation. Einer, der unbegrenzt ist. Und ich sagte kürzlich einem Mitarbeiter in Afrika, der viele Probleme mit seinem Vorgesetzten hat. Wer hat die nicht? Das habe ich nicht gesagt, das habe ich gedacht. Da sagte ich, Bruder, du kannst nur eines tun. Nicht das Schlagwort, du musst halt glauben, das hilft dir nichts. Sondern du kannst diesen für dich Überzwerg, das ist jetzt ein schwäbisches Wort, aber wer es nicht versteht, soll einen anderen neben sich fragen, der kein Schwabisch. Also Überzwerg, wie kommst du mit dem Überzwergen leider zu Streich, indem du ihn den ganzen Tag, jedes Mal, wenn er dir in den Sinn kommt, vor Jesus bewegst. Der einzige Weg. Und sagst, Herr, jetzt treibt mich der Mann wieder um, ich bringe ihn dir. Ich will gar nicht mehr. Aber wer hat schon seine Gedanken unter Kontrolle? Fragezeichen. Ihn vor Gott so bewegen, dass er immer weniger wird in der Beachtung. Zeitlich, räumlich unbegrenzt. Und dann das Wunderschöne, am liebsten möchte man über den Psalm reden. Menschen verstehen nicht alles, aber Gott weiß alles und er kann alles. Psalm 139. Das hat der Psalm, wo der Psalmist 2-3 Mal sagt, ich vermag's nicht zu begreifen. Ich kapier's nicht mehr. Mir ist der Verstand zu kurz geworden, was ich für einen Herrn habe. Der weiß alles, der kann alles und hat mich trotzdem noch lieb. Wunder aller Wunder. Ich muss immer wieder sagen, und ich betone es immer wieder, das größte Wunder ist in meinem Leben nicht, dass ich mich bekehren durfte, sondern das größte Wunder in meinem Leben heute ist, dass Gott mich noch lieb hat, obwohl er weiß, was ich für ein Gemächte bin. Mit meinen bitteren, mit meinen bösartigen Gedanken, mit meinen Rachegelüsten, mit meinem neidischen Wesen, mit meinem Schielen etc. etc. Ich meine mich, ich meine nicht Sie, Sie sehen alle ganz anders aus. Aber seht ihr, das ist doch das Wunder aller Wunder, dass er mich und dich noch lieb hat und nicht sagt, hopeless, ein hopelesser Fall, hoffnungslos. 40 Jahre gläubig und immer noch nachtragen und so fromm in der Stunde sitzen, dass kein Rat ist. Dass man beinahe sagen müsste wie mein Vater, ich gehe nicht in die Kirche, denn so heuchlerisch wie die in die Kirche gehen, kann ich auch sein, ohne in die Kirche zu gehen. Ja, ich will nur ehrlich sein, ganz, ganz ehrlich, zu mir selber. Das weiß er alles, er kann alles und liebt mich trotzdem. Dem Herrn kann ich doch vertrauen. Der schon 150 Mal und mehr Grund gehabt hätte, mich abzuschreiben, geistlich, völlig abzuschreiben. Dem kann ich auch heute vertrauen. Und zwar so, mit ganzem Herzen. Der dann ein Leben auch verändert. Menschen sind ihrer Kraft und Wirkungsmöglichkeit beschränkt. Gott ist allmächtig. Sehen Sie, da habe ich mir aufgeschrieben, vielleicht haben Sie es auch gelesen von einem Manager, einem Christlichen, der raste durch die Flughalle in Frankfurt, um sein Flugzeug zu erreichen. So Computer-Eincheck-Methode. Und in dem Rasen durch die Flughalle stieß ein Kind um mit dem Köfferle, alles fiel raus, das Kind fiel auf den Boden. Und nun kam die Entscheidung für ihn, Flugzeug oder Kind. Nach einer kurzen Strecke drehte er sich um, kam zum Kind zurück, hat es aufgestellt auf die Beine, die Sachen zusammengelesen, dem Kind geholfen, ins Köfferchen zu tun. Das Kind schaut ihn erstaunt an und fragt ganz schüchtern, bist du Jesus? Er hat sich fürs Kind und nicht fürs Flugzeug entschieden. Er hat sich fürs Kind und nicht für die Aufsichtsratssitzung entschieden. Wenn ich das so las, dachte ich, Mann, was kann denn Jesus aus seinem Leben doch machen? Wo der andere noch was wert ist, auch wenn es ein Kind ist. Auch noch was wert ist, auch wenn er im Weg steht. Und manchmal stehen manchen Christen andere Leute im Weg, im Blick auf die Karriere. Ja, Gott ist allmächtig. Er kann Leben verändern. Das sah ich da in Afrika. Habe mich ungeheuer bewegt. Die Prediger haben gestaunt, dass das möglich ist. Wo jeder von Korruption redet. Und ich auch gesagt habe, schaut auch danach, dass nicht die Obersten in der Gemeinde die schönsten Stücke raussuchen und der Gruß dann zu den Leuten kommt, die vorne an der Front stehen. Da muss man immer aufpassen, klar. Aber da habe ich doch gemerkt, wie die Leute bewegt sind und was tun wollen für die Sache Jesu. Und wenn ich dann mit dem Ehepaar unter den Buschleuten, die ja nur Klacklaute haben, da klackt es immer. So wie Stöckleschuh bei der Frau auf Terrazzo oder so. Da klagt sie auch immer. Gell? Manche machen es absichtlich, manche anders. Oder bei solchen, wo das Gebiss nicht hält und immer wieder runterfällt. Solche Laute haben die. Und dann ein holländisches Ehepaar kam zu mir abends und wollte mit mir noch besprechen, weil sie merken, ich habe Erfahrung ein bisschen in der Mission. Jetzt haben sie eine Gemeinde aufgebaut. Die Frau sucht die Buschjungen in dem kleinen Dörfchen, wo ich wohnte, bei einem unserer Mitarbeiter, die ja nur Hasch suchen und rauchen. Sie haben ja sonst nichts im Leben. um sie wieder in Ordnung zu bringen. Und nun war die Frage von der Missionsleitung, ihr solltet heimgehen, weil ihre Kinder größer sind. Und nun sagten sie, was sollen wir denn tun? Jetzt haben wir 8, 9 Jahre kleine Gemeinde aufgebaut. Es wird etwas. Und hier sollen wir heimgehen. Und was sie aufgebaut haben, da kann fließend dieses Klack-Klack sprechen. Das wird ein anderer wieder 6 Jahre brauchen. Auf der anderen Seite die Kinder. Ich gab ihnen manche Ratschläge, keine Lösung. Aber es war doch so herzerquickend, als er am Schluss zu mir sagte und seine Frau, ach wissen Sie, Bruder Vater, Gott hat immer eine Lösung geschenkt. Er gibt sie uns auch da. Aber wir möchten diese Leute nicht im Stich lassen. Hat mich eigentlich riesig gefreut. Er hat den Weg des noch nicht Wissens, aber des Vertrauens auf den Herrn auch in dieser Situation geführt. Und liebe Freunde, nehmen Sie es doch mit, wenn wir etwas um Jesu Willen opfern, erfahren wir das uns, dass er sich nie etwas schenken lässt. Gar nicht. Nein, der Opfergedanke, auch wenn in der Bundesrepublik sehr stark abgeflacht ist, ist ein Kernstück des Dienstes für Jesus. Ein Ausdrucksstil des Glaubens und des Vertrauens. Und staunen immer wieder, wie der Herr gerade diesen Dienst, wo Opferbereitschaft gefordert ist, gebraucht und segnet. Sehen Sie, der Pilot, der gehört zu uns, da in der Kalahari-Wüste, er sagte mir, weißt du ernst, kürzlich hat ein Farmer mit seiner Frau und dem Kleinen, mit seiner Tochter, so 8 Jahre, einen Ausflug gemacht. Auf der holprigen Straße, Frau fuhr ziemlich zügig, aber nicht zu schnell, ging der Reifen futsch, das Auto überschlug sich, das Kind war nicht angeschnallt, schleuderte heraus, er wurde sofort benachrichtigt, um 1,5 Stunden nach Windhoek zu fliegen, das Kind rauszuholen. Er hat selber ein Kind mit 5. Und er sagte, das Kind war tot, als man mir ins Flugzeug bittete. Und die Frau holte man weg, die völlig zusammengebrochen, und der Vater völlig geistesabwesend, hat alle Spielsachen des Kindes dort in dem kleinen einmotorigen Flugzeug auf dem Tuch, mit dem das Kind zugedeckt ward, ausgebreitet. Und er sagte zu mir, weißt du, ich habe den ganzen Hin- und Rückflug geweint. Und er fragte, ist das Missionsarbeit? Und ich sagte zu ihm, ja, das ist auch Missionsarbeit. Auch da, wo du durch Gewitter und Donner bei Nacht um 3 Sterbende rausfliegst, um ihnen zu helfen und vorher mit ihnen zu beten und den Krankenschwestern, die mitfliegen, das Wort Gottes in einem Traktat zu geben, das ist auch Missionsdienst. Völlig andere Form wie Predigen. Menschen können uns vergessen, Gott vergisst uns nie. Menschen können uns übersehen, und wie oft tun sie das? Mit Absicht. Gott übersieht uns nie. Es gibt in diesem Raum keinen so bedeutungslosen Christen, dass Gott ihn übersehen könnte. Kein einziger. Und Menschen, noch ein letztes, können sich verändern. Gott verändert sich nie. Unsere Liebe, unsere Zuwendung ist auf- und abgehend. Gottes Liebe ist unveränderbar. Die ändert sich überhaupt nicht. Und darum jubiliert Paulus und sagt, nichts, gar nichts, nicht mal meine eigene Seelenstimmung kann mich trennen von der Liebe Christi. Nichts, gar nichts. So unveränderbar ist Gott. Und darum gesegnet ist der Mann und die Frau, die sich auf ihn verlässt. Und die dritte Frage noch, wie vertrauen wir Gott? Wie? Ich meine, mache es kurz, durch Gehorsam. In allen Dingen, groß und klein. Was nützt mein Kind, wenn es mir sagt, Papa, ich vertraue dir, und nachher tut es, was ich will, genau das Gegenteil, was ich sage. Kann ich ja vergessen. Es hat ja mit Vertrauen nichts zu tun, sondern das ist das kalkulierte Rechnen mit der Dummheit des Vaters, dass er es nicht merkt. Hat aber mit Vertrauen ja wirklich nichts zu tun. Nein, nein. Gehorsam und Vertrauen sind Geschwister. Das geht zusammen. Und zwar in vielen kleinen und in vielen großen Dingen. Vertrauen und Gehorchen. Bleibet in meiner Liebe ist ein Befehl. Sehen Sie, Liebe ist keine Gefühlssache in erster Linie. Liebe ist eine Willenssache. Bleibet in meiner Liebe, das ist ein Aufruf zum Gehorsam. Das wollt. Und wir Schwaben sind ja gesegnet an Willenskraft. Wir sagen es nur etwas plastischer mit dem Kopf. Aber positiv ausgedrückt ist das eine Gabe Gottes, dass man Willen hat. Und wenn ein Christ kein Wille hat, dann ist er ein christlicher Waschlappen. Ganz einfach. Gehorsam der Bruder, der Schwester, Vertrauen in Dingen. Fragen wir uns mal. Ich habe mich auch gefragt, diese Tage in Afrika, Herr, wo war ich nicht gehorsam? Nicht, weil du mich jetzt bestrafst, sondern weil mich das bewegt jetzt. Denn wo ein Mensch nicht gehorcht, da wächst kein Vertrauen. Dann das Zweite, wie vertrauen wir, indem wir mit dem Herrn reden. Das Reden des Herzens mit dem Herrn ist ein Ausdruck des Vertrauens. Ich sage ihm alles. Ich bespreche alles mit ihm. Das ist Vertrauen. Genauso wie in einer Ehe, wo man mit der Frau alles bespricht. Oder die Frau vielleicht mit dem Mann oder wie auch immer. Ich war ja nie Frau. Aber ich meine so, dass wir alles mit ihm bereden. Das ist Vertrauen. Und ich finde es toll, dass man ihm alles sagen kann. Alles. Auch das, wo ich kaum Worte finde, es auszudrücken, das gibt es ja schließlich auch. Weil ich die Gefühle nicht zusammenbringe und da ist mir Römer 8, wo der Heilige Geist meiner Schwachheit aufhilft. Eine enorme Hilfe. Ein drittes, ihm zu dienen. Vertrauen heißt dienen. Das ist im 1. Thessalonicher heute der Predigttext gewesen. Bekehrt zu Gott, weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen Gott. Dem Herrn dienen und Vertrauen gehört zusammen. Da erlebt man, dass Vertrauen eine tolle Sache ist, wenn man ihm dient. Wenn man das, was man von ihm hat, nicht für sich behält, sondern weitergibt. Und dann noch ein letztes, die Zeit ist um, danken. Danken, Vertrauen und Danken gehört auch zusammen. Fritz von Bodelschwingh sagte einmal so schön, das Reifwerden des Glaubens erkennt man am Wachsen der Dankbarkeit. Wie viel Wahrheit steckt da drin? Dankbar. Dankbar für solch einen Herrn, auch für viele andere Dinge dankbar. Denken Sie mal dran, wenn wir jetzt zum Schluss kommen. An dem, wohin du dich in Not und Bedürftigkeit wendest, an dem erkenne ich deinen Charakter, sagte mal ein amerikanischer Christ. Und er fuhr fort und sagte, wenn unser Charakter Christusgemäß ist, brauchen wir uns um unseren Ruf nicht zu sorgen. Ich finde es toll. Da liegt unsere Identifizierung. An dem, wohin du dich wendest, in Not und Bedürftigkeit, erkenne ich deinen Charakter. Und wir wenden uns an den Herrn. Das ist Vertrauen. Und wenn unser Charakter Christusgemäß ist, brauchen wir uns um unseren Ruf nicht zu sorgen. Mal zum Nachdenken. Möchten wir doch Leute sein, bei denen es heißt, gesegnet ist die Frau. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Herz fest wird durch die Beschäftigung mit dem, was Gott tat und was Gott tut und der Gespanntheit, was er in Zukunft noch tun wird. Ich möchte schließen mit einem Beispiel aus der Mission. Der berühmte Missionar für Burma, ein Land, das sehr schwierig war, heute auch verschlossen ist. Der berühmte Missionar, der dort Pioniermissionar wurde, hieß Judson, ein Amerikaner. Er kam nach Burma und er wurde gleich gepiesackt. Er bekam fast nichts zu essen. Er wurde geplagt für 7 Jahre. Und dann kam er ins Gefängnis. Und dort wurde er so 17 Monate geplagt, dass als er herauskam, sein ganzer Körper und auch das Gesicht von den Schlägen, von den Ketten gekennzeichnet war. Man sah ihm an. Er wurde geschlagen, er war in Eisen gesperrt. Und als er nach 17 Monaten freigelassen wurde, dieser Missionar, ging er zu der höchsten Stelle und fragte um Erlaubnis, ob er in einer abgelegenen Provinz Burmas das Evangelium weitersagen dürfte. Der oberste Beamte sagte, nein, das darfst du nicht. Und das begründete er so. Meine Leute sind nicht so dumm, dass sie dem zuhören würde, was ein Missionar sagt. Aber ich habe Sorge, dass sie beeindruckt und hörbereit würden, wenn sie deine Narben in Verbindung mit deiner Religion bringen würden. Interessant. Ein Mann, dem das Evangelisieren wegen seinen Narben um Jesu willen verboten wurde. Einer, der Gott vertraut. Es muss nicht immer so plastisch sein und so dramatisch, ich weiß es. Aber lasst uns in den kleinen Dingen in dieser Woche sagen, Herr, ich habe keine Bedingungen. Ich schaffe auch keine Voraussetzungen. Ich hänge nur an dir. Und weil er an mir klebt, darum helfe ich ihm, sagt das Wort Gottes. Lasst uns solche Leute sein, die an ihm, an der Grenze unserer Kräfte, wo wir nicht mehr können, dass wir da sagen, Herr, hier hast du mich. Dir vertraue ich. Durch dick und dünn, du bringst mich durch. Denn du hast bis heute das Wunder getan. Mich gekannt und immer noch geliebt. Was für Leute dürfen wir doch sein mit einem solchen Herrn. Und nun singen wir 442. Und die, wo eingeschlafen sind, sollen ruhig wieder aufwachen.